Herzlich willkommen zum Business Model Innovation Talk von Gründerschiff, dem Podcast für C-Levels und Innovationsmanager. Ich bin Nora und sorge dafür, dass ihr neue Strategien, erprobte Methoden und wertvolle Erfahrungen rund um das Thema Geschäftsmodellinnovation zu hören bekommt. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo, ich begrüße euch zur heutigen Folge des Business Model Innovation Talks. Mein heutiger Gast ist Henning Weiß. Er ist Chief Product Officer des 25 Hours Hotel. Bei diesem Hotel bzw. dieser Kette handelt es sich nicht so um das Klassische, was man von Hotelketten kennt. Aber was euch so besonders macht und warum ihr so innovativ arbeitet, das hören wir am besten gleich selber von dir. Ich begrüße dich. Hallo.
Hallo Nora, ich grüße dich.
Schön, dass du heute bei mir bist und mir mal so ein bisschen die Perspektive von Innovation aus der Hotelsicht schilderst. Das finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, ich freue mich auch, dass ich heute ein bisschen was erzählen kann.
Dann fangen wir doch gleich mal mit dir als Person an. Unsere Zuhörer kennen dich natürlich jetzt nicht. Wir zwei haben schon ein bisschen gesprochen, aber erzähl uns doch mal so ein bisschen, wer hinter Henning Weiß eigentlich steckt.
Ja, Henning Weiß, der lebt in Hamburg im schönen Ottensen mit seiner Familie, Frau, zwei Kinder und unserem Hund Raupe. Ich bin mittlerweile seit 2006 hier bei 25 Hours und bin somit Gründungsmitarbeiter der ersten Stunde. Da streite ich mich immer noch mit ein, zwei Kollegen, wer denn wirklich hier der erste Mitarbeiter war. Aber es ist schon eine ziemlich lange Zeit mittlerweile.
Da hast du recht, das ist wirklich eine lange Zeit. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch, dass du in Hamburg wohnst. Das ist meine absolute Traumstadt. Da habe ich auch mal ein paar Monate lang gelebt. Aber wer weiß, vielleicht treibt es mich ja irgendwann mal wieder zurück.
Ja, also wenn man irgendwie Familie gründet und dann so langsam ein wenig sesshafter wird, dann ist Hamburg auch echt ein super Ort eigentlich. Vorher in Berlin gelebt und in London und Frankfurt ohne Kinder. Und da war es auch ziemlich cool. Aber ja, mit Familie ist das jetzt hier ideal.
Ja, klar. Was hast denn du in den anderen Orten alles gemacht? Wie war so dein Werdegang? Wie bist du in die Hotelbranche gekommen?
Also ich bin generell so ein kleines Glied der Arbeiterklasse. Ich erstmal groß geworden in einem kleinen Hotel in Cuxhaven, das meine Eltern betrieben haben und immer noch betreiben. Ganz kleiner Laden. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht nach meinem Abitur in Hamburg, im Luiz de Jacob. In Hamburg ist ein schönes, tolles Fünf-Sterne-Hotel, immer noch eins meiner Lieblingshäuser und danach vor allem so ein bisschen die Fünf-Sterne-Hotellerie kennengelernt. Das war vor 20 Jahren, jetzt bin ich 40, war nach Hamburg in London, im Savoy, bin dann nach Berlin gezogen, habe im Kempinski Bristol den Berliner Hotelmarkt aus der Sales-Perspektive beackert und bin dann einem der Teilhaber und Gründer von 25 Hours, den ich noch aus dem Luiz de Jacob kannte, dem Christoph Hoffmann, über den Weg gelaufen und irgendwie haben wir die gleichen Gedanken und Ideen gehabt und das hat dann dazu geführt, dass ich das erste 25 Hours in Frankfurt als Direktor eröffnet habe.
Okay, ja, da hast du recht, wie du eben gesagt hast, da bist du ja wirklich von Anfang an dabei.
Ja, ich kokettiere immer mit 40 Jahren Berufserfahrung.
Ja gut, wenn man im Hotelfach sozusagen aufgewachsen ist.
Ja, genau. Irgendwo ist das drin, irgendwo hat sich das doch bei mir eingebrannt in die DNA.
Ja, liegt vielleicht doch im Blut, wer weiß.
Ja.
Ja gut, und was macht ein Chief Product Officer? Das ist natürlich erstmal ein Name, mit dem man vielleicht nicht so viel anfangen kann, wenn man sich damit nicht auskennt.
Ja, also bei uns, bei 25 Hours, kümmere ich mich um die Entwicklung unserer Hotels und Hotelprodukte. Und das ist natürlich also relativ komplex, weil wir immer wieder von vorne anfangen. Jedes Hotel ist einzigartig, nicht so wie in anderen Ketten, die irgendwie ein Konzept haben und ein Design, die wissen, was es im Restaurant gibt und wie der Schrank im Zimmer aussieht. Und das können die relativ schnell multiplizieren und auf der ganzen Welt bauen lassen. Bei uns ist dem nicht so. Wir fangen immer wieder von vorne an, beginnen mehr oder minder bei Null, bewusst, uns auf den Standort einzulassen, um eine Geschichte zu entwickeln, die vielleicht mit der Immobilie, mit der Nachbarschaft oder mit der Stadt zu tun hat. Manchmal kreieren wir die Geschichte aber auch wirklich völlig aus der Fantasie heraus, um dem, was dann folgt, nämlich die Designentwicklung, um denen irgendwie einen roten Faden zu geben. Nicht einfach nur schöne Stühle und Sofas in die Hotels zu stellen, sondern immer irgendwie ein Storytelling-Layer auch darunter zu legen. Und diese Koordinierung des Ganzen, wie zum Beispiel in Kopenhagen, wo ich fast jede Woche bin, zwischen den verschiedenen Parteien, die nötig sind, um ein Hotel zu entwickeln und zu bauen. Da gibt es Eigentümer, Interiordesigner, Architekten, da gibt es die Stadt, die Behörde, uns als Betreiber mit verschiedenen Partnern, die vielleicht bei uns mitarbeiten im Bereich der Gastronomie. Diese Koordinierung, das ist dann meine Verantwortung.
Das heißt, du hältst so ein bisschen die ganzen kreativen Köpfe zusammen und sorgst dafür, dass die alle gut miteinander kommunizieren können und da nicht aneinander vorbeigeredet oder gehandelt wird?
Die kreativen Köpfe, das ist die eine Hälfte, vielleicht ist es ein Drittel, aber um so ein Hotel zu bauen, da gibt es auch ganz normale Menschen, Projektmanager, Banken, Investoren, in Anführungsstrichen normale Menschen, die nicht kreativ sind. Und das ist das Spannende dann im Grunde, diese beiden Welten so miteinander zu verknüpfen, dass die eine Welt, die für uns so wichtige ist, die Kreation, das Storytelling, dass die wirklich auch so funktioniert, dass ein Gast am Ende das erleben kann, aber gleichzeitig ein Eigentümer, eine Bank, eine Finanzierung nicht völlig wahnsinnig wird, weil Dinge halt erst im Prozess kreiert werden.
Ja gut, da sind vielleicht Leute ziemlich überfordert, die gerne von Anfang an einen festen Businessplan oder sowas hätten, oder?
Also wir sind eine super professionelle Firma, das heißt, einen Businessplan haben wir immer. Wir wissen, was wir in der jeweiligen Destination an Umsatz und Revenue erwarten, ob wir es nur über ein Hotelzimmer reden oder ein Gastrokonzept. Unbestritten, weil das müssen wir immer ganz am Anfang verhandeln. Ja. Wir verhandeln auch, und das ist idealerweise der Fall, einen Spielraum von Budgets, um dann frei agieren zu können in dem jeweiligen Projekt.
Ah, okay.
Und das gibt uns die Freiheit, ein wenig kreativ zu sein, ist aber natürlich gekoppelt an Termin und Zeitschienen. Das muss alles sauber rechtzeitig passieren, damit dieser ganze Bauprozess nicht verlangsamt.
Ja klar, man muss ja auch gewährleisten, dass alles funktioniert. Das heißt, ihr schafft so ein bisschen diesen Rahmen, den man einfach braucht, dieses Professionelle, diese Sicherheit, das Finanzielle, aber lebt euch dann in diesem festen Rahmen kreativ aus, wie es im Rahmen der Möglichkeiten eben geht.
Ja, manchmal auch darüber hinaus, aber das ist halt diese Balance, die dann ich halten muss, auch mal alle Parteien herauszufordern, auch die Kreativen herauszufordern und aber natürlich auch die Eigentümerseite, damit wir am Ende ein geniales Hotel bekommen, weil das Hotel muss dann 20, 25, 30 Jahre richtig gut funktionieren. Ja, es muss richtig gut sein und auch gut wirtschaften und darüber hinaus Spaß bringen. Und das dauert meistens so 3-4 Jahre von Unterzeichnung des Pachtvertrages zum Beispiel bis zur Eröffnung. Also es ist lange Zeit eigentlich, bevor überhaupt die Musik spielt.
Ja, klar.
Die eigentliche Arbeit, um die sich dann aber andere Kollegen bei uns kümmern.
Aha. Das heißt, du bist eigentlich im Prinzip nur in der Planung dabei oder letztendlich auch in der Umsetzung auch noch?
Also Planung, Umsetzung bis zur Eröffnung.
Und danach ist dein Job zu Ende.
Genau. Und dann im Grunde erst dann, wenn wir wieder renovieren, wenn wir ein Konzept neu gestalten oder auffrischen, dann bin ich auch wieder an Bord. Aber ich bin dann meistens froh, wenn diese 3 Jahre um sind, dass das Ding dann aufhört und hoffentlich gut funktionieren wird.
Ja, klar. Dann erzähl mir doch mal so ein bisschen an einem Beispiel vielleicht, da kannst du dir ja einen Standort aussuchen, wie ihr das plant. Ich meine, wenn man jetzt eine Immobilie hat, muss man sich natürlich überlegen, hey, wie kann ich die besonders machen? Wie bringe ich da Charakter rein? Wie macht ihr das?
Immer wieder unterschiedlich. Und da kann ich beispielhaft jetzt zum Beispiel über das Haus hier in der Hafen City erzählen, das wir seit 2011 eröffnet haben, dass wir erstmal versuchen, außerhalb der klassischen Boxen zu denken. Normalerweise würde man als Betreiber einen Interior-Designer anfragen oder man hat das ganze Interior-Design-Konzept schon fertig. Und kann es einem Eigentümer, einem Entwickler, der das Ganze dann umsetzt, auf den Tisch legen. Bei uns ist es, wie gesagt, nicht so. Und damals haben wir gesagt, dass wir auch nicht den Interior-Designer gleich suchen, sondern uns erstmal im Rahmen eines Pitches in Hamburg umhören und Agenturen angesprochen haben, ob sie nicht ein Hotelkonzept kreieren möchten. Wir haben Werbeagenturen gefragt, Jung von Matt, Kolle Rebbe, Eventagenturen wie Event Labs und auch andere und haben dann einen kleinen Pitch ausgerufen. Am Ende hat diesen Pitch Event Labs gewonnen, eine Eventagentur hier aus Hamburg. Und die haben im Grunde ein Drehbuch geschrieben zu dem ganzen Hotel. Und eine Anforderung war darüber hinaus noch auch, einen Interior-Designer vorzuschlagen, mit dem dieses Drehbuch dann umgesetzt wird in die Realität. Und dann kamen noch einige andere Protagonisten im Laufe dieser 3 Jahre hinzu. Ein Buchverlag, der Mare Verlag, den man aus Hamburg kennt. Eine Set-Designerin vom Film, die dann sich um das kleine, feine gekümmert hat, die Möbel und die Accessoires. Und so haben wir so ein Kreativkonsortium zusammengestellt von verschiedenen Personen und Instanzen, um dieses Hotel dann zu dem zu machen, was es dann mittlerweile ist. Das machen wir nicht immer ganz so aufwendig, je nachdem, wem wir da im Sinn haben. In Düsseldorf zum Beispiel haben wir eine schwedische Interior Design Agentur ein Konzept kreieren lassen im Rahmen eines Pitches und dann haben wir ihnen auch den Zuschlag gegeben, weil wir uns in Düsseldorf ein wenig unsicher waren und ein wenig lost waren, ob wir diesen Nukleus einer Grundidee im Vorfeld schon finden. Und die haben dann die Schweden entwickelt, weil sie ein bisschen von außen auf das Ganze geschaut haben und haben dann eine tolle Character-Branding-Geschichte erzählt, die eigentlich fiktiv ist, die wir aber im Hotel dann über das Design und die Bespielung der Räume erzählen. Also okay. Es ist immer ganz unterschiedlich vom Filmteam bis hin zu Interior-Designern, aber allen immer der Fall ist, dass es wieder dieses Drehbuch schreiben, Geschichte und dann erst Interior-Design folgt.
Und wenn du jetzt sagst Geschichte, was genau meinst du damit? Wenn man an ein Hotel denkt, denkt man nicht sofort an ein Drehbuch, was geschichtenmäßig geschrieben ist.
Ja, also total. Ich meine, das überlastete Wort Storytelling spielt bei uns seit Anbeginn aller Tage eine ganz, ganz wichtige Rolle. Mhm. Im Grunde gibt es bei uns Essen und man kann schlafen und duschen. That's it. Und da gibt es Millionen Hotels auf der Welt. Wenn man mal ein bisschen auf dem Boden bleibt, ist es das auch schon. Und wir haben uns überlegt, wie wir daraus mehr machen und mehr werden lassen können. Wir halt auch gern Geschichten erzählen. Und somit haben wir beispielsweise in Frankfurt 49 unterschiedliche Zimmer gestaltet, wo Paten im Hintergrund interviewt wurden. Aus diesen Interviews haben wir dann 49 Zimmer gestaltet.
Nein, wie cool.
Durch einen Bildhauer und eine Malerin. Und diese Geschichten haben wir aber auch in einem Buch übersetzt. Und dieses Buch haben wir herausgegeben, können ja unsere Gäste lesen. Und es liegt im Hotel. Das ist ein Ultraaufwand. Ja. Und das ist Welt, aus der wir so ein wenig kommen und die wir immer noch sehr, sehr schätzen und auch hochhalten. Und es zeigt aber generell wieder einen komplett anderen Ansatz als jetzt wahrscheinlich alle anderen Hotelgruppen auf dieser Welt.
Ja, total. Ganz extrem. Aber wenn du schon sagst, das ist so wahnsinnig viel Aufwand, aber das ist vermutlich das, was sich letztendlich rentiert und euch von den anderen abhebt.
Ja, also da sind wir zumindest überzeugt von und die zumindest der Erfolg unserer Hotels gibt uns ein wenig recht. Und es ist immer ein Abwägen aus, wie tief entwickeln wir die Geschichte und wie und was kommt dann beim Gast an. Und wir wollen ihn nie überfordern. Wir wollen nie ein Themenhotel oder eine Themenhotelgruppe sein. Man kann auch einfach, ohne in die Geschichte einzutauchen, schönes Design erleben, romantische Stimmung abends beim Abendessen, tolles Essen, super nette Mitarbeiter. Also all das ist quasi Standard, sauberes Bett, ein tolles Bad. Das gehört quasi zum Einmaleins der Hotellerie. Aber wenn man möchte, kann man tiefer eintauchen. Wenn man möchte, kann man die Geschichte hinter fast jedem Gegenstand oder jeder Farbpalette, die irgendwo genutzt ist, auch wirklich erleben. Und manchmal, wenn das sehr komplex ist, schreiben wir darüber Bücher, Drehbücher oder legen Beschreibungen in unsere Zimmer. Aber am besten ist es eigentlich immer, wenn unsere Mitarbeiter die Geschichte zum richtigen Zeitpunkt dann ja an den Mann oder an die Frau.
Mhm. Wie du schon sagst, gerade die Mitarbeiter, das finde ich auch noch einen interessanten Punkt. Wenn ihr jetzt Leute einstellt, die müssen ja auch irgendwie so in dieses ganze Konzept reinpassen. Ich meine, es ist schön und gut, wenn man eine ganz andere Art und Weise hat, ein Hotel aufzuziehen, aber wenn das nachher nicht so lebt, wie man sich das wünscht und nicht so kreativ bleibt, dann geht da so ein bisschen die Seele verloren. Wie gewährleistet ihr das?
Ja, das ist ultra wichtig, also ein sehr guter Punkt, der ist mittlerweile und ja, eigentlich fast der wichtigste Punkt in unserer Firma, die größte Herausforderung für unser Wachstum und unsere Expansion, die richtig guten Leute zu finden, die die Konzepte einerseits verstehen, das gewisse Etwas mitbringen, aber dabei hochprofessionell sind und einfach einen perfekten Service leisten und bieten können. Und das hat sich auch in den letzten Jahren ein wenig verändert, auch bei uns verändert, während wir früher darauf aus waren, also besonders Leute zu finden, die vielleicht außerhalb der normalen Normen, Hotel- und Hospitality-Normen, sich bewegen und bei uns einen Job zu finden, sind wir mittlerweile so groß mit 1300 festen Mitarbeitern, dass wir also auch ganz klassische Kollegen suchen aus der 5-Sterne, 4-Sterne, 3-Sterne Hotellerie, die eine gute Kinderstube mitbringen und in einem französischen Restaurant in Düsseldorf beispielsweise bei uns einen perfekten Service darbieten. Das hat sich also sehr gedreht mit dem Wachstum und dem Erwachsenwerden unserer Firma. Und die Herausforderung ist einfach, die auch zukünftig zu finden. Wir sprechen jetzt quasi nicht mehr über Düsseldorf und München, mehr Hotels haben, sondern wir sprechen so langsam über Florenz und Dubai. Und da ist die Welt nochmal komplett anders. Und dennoch versuchen wir natürlich, unsere Philosophie irgendwo auch dahin zu transferieren.
Aha. Und wie wollt ihr das mit dem Wachstum angehen? Das sind ja natürlich auch ganz andere Kulturen und auch ganz andere Länder, wo ganz andere Umstände sozusagen herrschen. Wie könnt ihr die Expansion dann umsetzen?
Ja, also zuerst einmal brauchen wir dafür Partner. Das ist eine strategische Entscheidung, die wir vor 4 Jahren getroffen haben, dann vor 2 Jahren einen Partner gefunden haben, der quasi zu der Hotellerie gehört, die ich vorher schon skizziert habe, die gegenteilig arbeitet, nämlich der Accor Hotelkonzern. Das ist der größte europäische Hotelkonzern und einer der 3 größten auf der Welt.
Okay.
Diese Firma mit Sitz in Paris kauft sich gerade bei uns in der Firma ein, wurde von uns proaktiv angesprochen, weil wir auf der Suche waren nach einem strategischen Partner, der uns hilft, global zu wachsen. Wir haben festgelegt, wir wollen global wachsen, wir wollen nicht unbedingt vielleicht nach Bochum oder nach Wiesbaden, sondern wir wollen global wachsen, diese Marke schon international, aber doch deutschsprachig, langsam auch in das Ausland, nicht deutschsprachige Ausland zu führen.
Mhm.
Und dieser Partner ist jetzt Accor, der mit seinem Netzwerk, globalen Netzwerk auf der Welt von Mitarbeitern uns helfen wird, überhaupt Projekte zu finden und dann auch helfen wird, Projekte umzusetzen. Wir müssen gewährleisten, dass die Kreativität und die Ideen und dann nach Eröffnung der Vibe eines 25-Hours-Hotels weiterhin frisch und fühlbar bleibt.
Ja, und wie macht ihr das, wenn ihr mit so einem gegenteiligen Konzept zum 25-Hours-Hotel arbeitet? Das ist ja nicht ganz einfach, wenn dann so 2 Gegenteile aufeinander stoßen. Ich denke, das kann viele neue Ideen bringen und auch vielleicht sehr weiterbringen. Aber wie schafft man es da, sich nicht selber zu verlieren?
Also ehrlicherweise wissen wir es noch nicht.
Okay.
Ja, gerade erst seit 2 Jahren. Wir haben noch kein Hotel eröffnet im Rahmen dieser neuen Partnerschaft und wir werden das Ganze nächstes Jahr sehen, wenn wir Dubai eröffnen.
Okay.
Die Vertragsmodalitäten sind auch ein wenig anders als bei allen anderen Projekten. Statt Pachtverträgen verhandeln und besprechen oder sprechen wir hier über Management- und Franchise-Verträge. Das heißt, wir sind nicht ganz so nah dran an den Hotels hier in Europa. Und deswegen müssen wir Mittel und Wege finden und die versuchen wir gerade zu kreieren, wie wir unsere Qualität in irgendeiner Form auch fixieren, sodass wir da auch eine Art Kontrolle stattfinden lassen können. Das hört sich grundsätzlich gar nicht an wie 25 Hours, weil wir sehr aus dem Bauch heraus agieren und agiert haben in den letzten Jahren. Aber wir werden bestimmte Dinge doch auch über die Ferne nur über ein solches Quality Management, wie das so heißt bei uns, wirklich frisch und lebendig halten können. Unser Partner muss ja auch wissen, was wir von ihm wollen. Wenn wir das nämlich nicht definieren, dann kann er ja auch nur mit der Schulter zucken und sagen, ja, ich mach doch einfach alles gut.
Ja,
und,
klar.
Und das ist aber ganz klar eine super große Herausforderung. Da sitzen ganz viele Kollegen gerade dran, die sich dazu Gedanken machen. Wir werden es dann zum ersten Mal in Dubai Sommer nächsten Jahres sehen.
Ja, das hast du ja ganz am Anfang schon angesprochen, dass da diese Professionalität trotz der Kreativität einfach wahnsinnig wichtig ist. Und das kommt ja dann bei so Partnern erst recht wieder zum Vorschein.
Ja, total. Es geht bei Eigentümern los, die Millionen investieren. Die sind manchmal ein wenig nervös, wenn ich über Kreation und verrückte Ideen spreche. Noch verrücktere Partner, die wir noch dazu holen, also Gastronomiepartner zum Beispiel, mit dem wir immer gerne auch kooperieren, weil wir dadurch die Seele in eine Gastronomie anders tragen können, als wenn wir uns jetzt im Office hier in Hamburg Dinge ausdenken.
Ja, klar.
Also diese Partner sind aber auch fantastische Gastronomen, sind aber auch ganz frei denkende Personen. Und das zusammenzuführen mit Eigentümern, die eigentlich vor allem über Immobilienentwicklung, Excel-Sheets und Gewinnraten und Margen nachdenken, das ist die Herausforderung generell.
Jedes Unternehmen muss sich irgendwann mit dem Thema Innovation beschäftigen. Dafür haben wir für euch den Innovation Ecosystem Canvas entwickelt. Das ist ein Tool, das es euch ermöglicht, sich einen Überblick über den momentanen Stand der Innovationsfähigkeit eures Unternehmens zu verschaffen. Außerdem könnt ihr Bereiche identifizieren, an denen eventuell noch Handlungsbedarf herrscht und diese dann strategisch geschickt angehen. Dieser Canvas bezieht sich auch konkret auf die Praxis im eigenen Unternehmen. Ladet ihn euch kostenlos auf der Gründerschiff-Website herunter und geht mit eurem Team das Thema Innovation an. Ihr findet ihn unter Unternehmen und dann Ecosystem Canvas herunterladen. Ansonsten findet ihr den Link auch in den Shownotes. Und dann geht's los! Mhm. Und wenn ihr neue Ideen entwickelt, wo findet das statt? Also wenn man kreative Ideen entwickelt, braucht man ja meistens den Rahmen dazu. Also ich kenne das von mir und auch von vielen anderen Podcast-Gästen, mit denen ich in der Vergangenheit gesprochen habe, dass sie sagen, die Kreativität kann eigentlich nicht am ganz normalen Schreibtisch funktionieren, weil man dafür einfach so ein bisschen rauskommen muss. Wie macht ihr das? Wie ist dieser Ideenentwicklungsprozess bei euch?
Im Grunde gibt es bei uns beides. Das Büro und die Ruhe und die Stille vor dem PC und man entwickelt von hier aus gute Ideen, kann natürlich super Research machen mittlerweile, digital, global auf der Welt, ohne überall hinfahren und fliegen zu müssen. Aber ein Teil unserer DNA ist es immer gewesen und wird es auch immer sein, unterwegs zu sein, also in die Destinationen zu fliegen, in denen wir die Hotels entwickeln, dort Menschen kennenzulernen, mit Menschen uns auszutauschen, Szene kennenzulernen, Kunstszene, Musikszene, die Gastronomie-Szene, um dann die richtigen Schlüsse auch auf unser Konzept dann zuzulassen. Und das geht auch nur über Reisen und Bewegung. Es ist aber auch hier wieder diese Balance aus Reisetätigkeit und Büroarbeit, wenn man so möchte. Und ja, das ist, glaube ich, die Essenz ein Stück weit, das ausgleichend auch hinzubekommen. Aber beides ist ohne Frage super wichtig für uns nach wie vor.
Ja, ich höre so ein bisschen raus, dass ihr auch wirklich den Standort immer mit einbezieht und nicht nur die Ideen, die ihr da sozusagen spinnt, da reinbringt, sondern auch so ein bisschen die Mentalität des Ortes und der Stadt und der Menschen damit reinbringt. Ist das das, was das letztendlich den Charme ausmacht?
Also es ist total wichtig für uns und bringt uns vor allem erstmal Spaß im Laufe dieser Schnellentwicklung. Es ist manchmal spannend zu sehen, was denn der Gast davon auch mitbekommt. Also da sind wir auch teilweise selbstkritisch. Okay. Wir wollen niemanden überfordern. Man soll auch einfach nur gut und toll übernachten und essen können. Aber für uns ist es der Antrieb, ein wenig anders zu sein und anders zu denken, uns zu öffnen. Und daraus entstehen dann immer wieder ganz andere Ansätze und Ideen für Partnerschaften, für Design, für Konzepte, wenn man diese Öffnung zulässt. Und das ist bei uns in der Branche, in der Hotelbranche super selten der Fall, wenn man jetzt mal ein bisschen globaler denkt, über Hotelketten nachdenkt. Da geht es vor allem um Prozesse, da geht es um Optimierung, da geht es um Wareneinsätze. Und wir kommen immer von der anderen Seite zuerst und versuchen dann, den Rest da passend zu machen, weil wir natürlich auch ein gutes Hotel betreiben wollen. Und ja, da sind manche Destinationen perfekt geeignet für, weil die einfach unglaublich viel erzählen. Und bei manchen Destinationen müssen wir ein bisschen genauer gucken und diese Geschichten und Partner finden und kreieren.
Das motiviert ja vermutlich auch eure Mitarbeiter ganz arg, oder?
Also die Mitarbeiter, die unmittelbar mit dieser Entwicklung zu tun haben, die sind nur bei uns, weil wir so arbeiten, ganz klar.
Ja, genau.
Das ist das A und O, die würden sonst nicht bei uns arbeiten. Das sind auch ganz spezielle Kandidaten, würde ich mal sagen, wenn man das wieder aus dieser klassisch fast langweiligen Hotelbrille betrachtet. Das sind teilweise auch gar keine Menschen mit Hotel-Background. Das sind Anthropologen, das sind Psychologen, sind teilweise Menschen mit journalistischem Background. Und um diese Geschichten zu kreieren und dann auch sicherzustellen, dass wir den Faden nicht verlieren, wenn wir 3-4 Jahre da im Entwicklungsprozess uns befinden. Also es sind nicht immer nur Hotelleute, die da ihren Input bringen, die hier neben mir im Head Office sitzen. Und die spielen eine ganz wichtige Rolle und das ist extrem entscheidend, einfach um den richtigen Ansatz von vornherein zu finden und nicht gleich in diese alten Pfade vorzustoßen, die so die Hotellerie oder auch unsere Hotels, die wir schon haben, vorzeigen.
Ja, da sprichst du was ganz Spannendes an, was mir vor allen Dingen jetzt so rückblickend auf die letzten Jahre aufgefallen ist. Und zwar, dass es gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, was man ursprünglich gelernt hat, sondern dass es eigentlich viel mehr darum geht, wie man arbeitet, wie man denkt, was man für Ideen hat und einfach, dass man so ein bisschen den Charakter der Leute mit reinbringt und gar nicht unbedingt deren Ausbildung oder deren Studium.
Ja, also das kann die Hotellerie extrem unterzeichnen, weil wir immer eine Branche waren, die also super durchlässig ist. Vom einfachen Auszubildenden mit 19, 16 Jahren vielleicht, der Restaurantfachmann wird, bis zu mittlerweile einem Head Office mit vorstandsähnlichen Strukturen, gibt es bei uns in der kleinen Firma eigentlich alles. Und Und das impliziert so ein bisschen auch eine gewisse Offenheit für alle Altersstufen, für alle Backgrounds. Und der Quereinstieg bei uns ist wahrscheinlich einfacher möglich als in anderen Branchen, wo man vielleicht ohne eine Ausbildung oder ein Studium in diesem Segment überhaupt nicht aktiv werden könnte. Könnte man vergessen. Also keine
Ahnung. Da hast du recht.
Da gibt es natürlich auch noch rechtliche Themen, aber kein Rechtsanwalt, der nicht Jura studiert hat. Und bei uns gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten. Und man muss aber auch sagen, und das hilft uns auch immer wieder, auf dem Boden zu bleiben. Hotellerie ist jetzt keine Rocket Science. Wir brauchen keine Wissenschaftler, um ein tolles Restaurant oder ein Hotel zu kreieren. Das ist vielmehr die Fähigkeit, viele Dinge gleichzeitig ein wenig zu können, aber nichts irgendwie richtig gut. Und dabei aber irgendwie den Sinn für Humor nicht zu verlieren. Und ja, darum geht's ein Stück weit im Grunde.
Da sagst du was?
Ja, darüber hinaus, das Hauptthema bei uns sind halt auch die Menschen. Menschen, Netzwerke, ist der Austausch mit Menschen, mit Mitarbeitern. Wir sind ja keine Fabrik, wir sind auch kein Büro. Hotellerie ist da fast einzigartig. Wir produzieren und kreieren in dem Moment, in dem der Gast bei uns im Restaurant sitzt oder eincheckt, unser Produkt, unser Erlebnis. Und dann ist es auch vorbei, wenn der Gast wieder abreist. Aber das machen wir jeden Tag wieder aufs Neue. Es ist keine App, die man einmal kreiert und die dann läuft mit weiteren Softwareentwicklungen, sondern jedes Mal starten wir von null, nicht nur bei der Hotelentwicklung, sondern auch bei der Erfahrung und bei dem Produkt, das im Endeffekt von einem Kunden auch erlebt werden kann. Und deswegen sind Positionen so extrem wichtig bei uns. Also der Kommi im Restaurant, der Kellner im Restaurant entscheidet über das Erlebnis genauso oder passt noch viel mehr als jetzt ich zum Beispiel, der irgendwie ein Restaurantkonzept entwickelt hat.
Ja, da sagst du was die Hotellerie irgendwie total sympathisch macht, vor allen Dingen euer Konzept, denn Hotellerie besteht aus Menschen, besteht darin, dass Leben da passiert, dass die Menschen interagieren und Kommunikation herrscht und wie du sagst, ihr seid keine Massenabfertigung und ihr seid niemanden, die jetzt irgendwie am Fließband Arbeit verrichten oder sowas.
Nee, das ist genau richtig. Zumindest was die bisherige Hotelgröße anbelangt. In Dubai werden wir jetzt über die 400 Zimmermarke stoßen. Und da bin ich schon gespannt, wie wenig Massenabfertigung das dann bleibt. Werden wir sehen. Ja. Aber du hast, ja klar, hast recht. Also zwischenmenschliche Beziehungen definieren unseren Job und unsere Branche wahrscheinlich mehr als fast alle anderen Branchen, wenn man so möchte. Vielleicht abgesehen vom Arzt oder vom Krankenpfleger, Krankenschwester. Aber das ist bei uns ganz extrem der Fall. Deswegen sind auch diese Sozial- und kommunikativen Fähigkeiten viel entscheidender vielfach als jetzt die Intelligenz. Also die soziale Intelligenz ist wahrscheinlich die Haupteigenschaft, die Mitarbeiter in der Hotellerie immer irgendwie mitbringen muss.
Ja, da hast du vollkommen recht. Apropos Kommunikation. Wie schafft ihr es, dass das 25-Hours-Hotel auch in die Köpfe der Menschen kommt? Das ist ja super, wenn man so ein tolles Konzept hat, aber wie schafft man das, dass die Leute auch zu euch kommen? Wie catcht ihr die Leute?
Ja, also zuerst einmal, indem wir das tun, was ich beschrieben habe, nämlich also einem roten Faden zu haben, einer Geschichte, eines besonderen Interior Designs, besondere Hotels, die vielleicht auch Charakter haben an einem tollen Standort. Also das ist erstmal per se etwas, was bei uns wichtig ist. Aber wir haben natürlich darüber hinaus auch eine Professionalität in Form eines Head Offices und einer Brandabteilung, die sich vor allem damit beschäftigt, wie wir die Gäste ansprechen. Social Media spielt eine extrem wichtige Rolle. Das Internet ist ultra entscheidend. Früher im Marketing war es dann ja auch bei uns.
Genau, das war die Richtung, wo ich hin wollte. Genau.
Da hat man einen Flyer kreiert und irgendwie mit der Druckerei telefoniert. Dann hat man einen Briefumschlag genommen, hat man diesen Flyer irgendwie adressiert, wenn man eine Adresse hatte, und dann hat man das auf den Weg geschickt. Das war der Job im Marketing. Mittlerweile ist der ultra facettenreich und mega spannend geworden. Es gibt eine extreme Schnittstelle zur Kommunikation und zur PR. Und so ist unsere Brandabteilung auch aufgebaut. Da sitzen mittlerweile ganz viele Leute, die sich vom Internet über all die Schnittstellen, die es in der digitalen Welt gibt, beschäftigen. Die beschäftigen sich mit Bloggern, mit Zeitungen, mit Journalisten, mit Schrift und Schriftsätzen, Typos, mit Texten. Das ist bei uns von Anfang an extrem wichtig gewesen. Auch als wir schon noch gar keine Mitarbeiter hatten, hatten wir einen im Marketing. Aber wir hatten keinen für die Rezeption, ich übertreibe ein bisschen, und das ist auch Teil unserer DNA. DNA.
Ja, klar, man muss das Ganze ja auch rausbringen, weil es bringt ja nichts, wenn man ein tolles Konzept hat, wenn davon niemand erfahren kann.
Total. Also auch da wieder Menschen wichtig, rausgehen, reden, Interviews geben, Vorträge geben, auf Panels sitzen, lernen andere Stakeholder, Eigentümer, aber natürlich auch dann der Endverbraucher, je nachdem, wo man das Interview hält, wenn man spricht, die Marke natürlich kennen. Und mittlerweile muss man auch sagen, dass unsere Häuser sich natürlich gegenseitig befruchten. Das sehen wir dann
davon,
wenn wir darauf schauen, wo die Gäste normalerweise leben oder arbeiten. Sie leben in Frankfurt, übernachten in München oder in Hamburg und reisen nach Wien. Und das ist so eine, das potenziert sich im Grunde. Je mehr Hotels wir haben in diesem Ballungsraum Europa, desto stärker ist das auch geworden in den letzten Jahren. Mal gucken, wie es in Kuba jetzt ist oder in Florenz. Ich glaube, das wird spannend. Wir leben manchmal in Paris, erlebe ich da lustige Dinge. Paris haben wir eröffnet im Januar, da sitze ich dann und dann, wie ich dann merke, irgendwelchen Ferienzeiten in Hamburg und da sitzen auf einmal dann 40 Deutsche um uns rum und reden auf Deutsch. So. Also da passiert das auch schon, aber ja, natürlich viel internationaler.
Ja, da bin ich auch echt gespannt. Also Dubai wird vermutlich nochmal eine richtige Hausnummer. Das ist auch sehr mutig, dass ihr nach Dubai geht.
Finde ich auch total. Ist mega, mega spannend. Ist ein ganz spezieller Hotelmarkt. Und für uns wieder strategisch ganz, ganz wichtig, weil wir wollen ja irgendwann in Richtung Osten, Richtung Asien. Und Dubai viel angenehmer, als jetzt sofort nach Singapur, Bangkok, Sydney zu gehen. Einfach rein operativ, was Reisetätigkeit angeht, was Zeit angeht, die wir da investieren können. Und im Grunde ist es ein schöner Zwischenschritt, hoffe ich. So eine Art Hub, von dem aus dann eine weitere Expansion dann einfacher wird.
Mhm. Da ist Dubai fast so ein bisschen der Fuß in die Tür, in die Richtung.
Genau, genau.
Aber das ist natürlich, wie ich gerade eben schon gesagt habe, sehr mutig. Was macht ihr denn, wenn ihr irgendwelche Rückschläge habt? Es kann ja eigentlich nicht immer alles gut gehen und alles funktionieren.
Ja, Rückschläge gehören bei uns genauso dazu wie wahrscheinlich in anderen Unternehmen. Wir sind nun zum Glück von dem an den tiefsten, extremsten Rückschlägen ein wenig verschont geblieben, wobei wir natürlich auch, ja, also auch Teil der Weltwirtschaft sind, wenn man jetzt an die Finanzkrise 2008, 2009 denkt, hat man schon auch erfasst. Damals aber, also hatten wir schon auch große Angst und Sorge, wir waren damals aber auch so klein, dass sie uns fast geholfen hat. Wir haben damals alle Verträge unterzeichnet, die man uns so unter die Nase gehalten hat, während die großen Gruppen und Ketten alle gesagt haben, oh nee, wir warten jetzt, wir warten ein Jahr, wir konsolidieren, wir machen vielleicht sogar ein Hotel zu. Wir waren aber so klein, wir haben überall unterzeichnet und sind da in diese Bresche und Lücke gesprungen. Das war so ein wirklich ein extremer Entwicklungsschub, den die Finanzkrise uns am Ende beschert hat. Es gibt auch, ja, und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie eigentlich der absolute Horror, der uns auch irgendwie erfasst hat für 2-3 Monate, dann sich dann irgendwas total Positives entwickelt hat. Und da gibt es so ein, zwei andere Geschichten, die wir natürlich auch erlebt haben. Aber ja, bisher muss ich sagen, toi, 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 sind wir verschont geblieben.
Da habt ihr großes Glück gehabt.
Ja, total.
Das ist mal wieder so ein Beispiel davon, dass so Krisen nicht immer nur negativ sein müssen, sondern dass man die auch echt für sich nutzen kann und da was mit rausnimmt.
Ja, passt jetzt wie die Faust aufs Auge, wenn man so möchte. Und da hast du recht, das sah aber natürlich während dieser Monate auch tendenziell ganz anders aus.
Ja, klar.
Retrospektive lässt sich das jetzt schmunzelhaft auch oder schmunzeln so beschreiben. Da ging uns auch schon ganz schön die Muffen sausen über einige Monate, als wir dann festgestellt haben, dass es überall Travel-Bans gab, keiner mehr reisen durfte und wir dann da saßen mit unseren Zimmern und Mitarbeitern und irgendwie, ja, keiner angereist ist. Aber
boah, da muss man echt die Ohren steif halten.
Genau. What goes around, comes around, sagen wir so gerne. Wir haben irgendwie nicht aufgegeben und haben auch uns große Mühe gegeben, neue Gästegruppen zu akquirieren in der Zeit und nicht einfach nur zu verzweifeln. Und irgendwie hat das dann sowohl im Development, neue Hotels, wie aber auch rein wirtschaftlich immer noch ganz gut hingehauen damals.
Das ist klasse. Jetzt nochmal zum Schluss würde ich nochmal so ein bisschen gerne in die Zukunft schauen. Du hast gesagt, ihr wollt nach Asien gehen und ihr fangt in Dubai an. Was hat euch motiviert, euch auch den Teil der Welt vorzunehmen? Und was hat euch dazu motiviert, aus Europa rauszugehen?
Also wir wünschen uns im Grunde ein 25-Hours-Hotel in jeder coolen Stadt dieser Welt.
Okay.
Wir wünschen uns nicht 50, 100, 20 oder 90, sondern wir wollen uns von dieser Mission eigentlich treiben lassen oder von dieser Vision treiben lassen, dass die Stadt immer eine gewisse, einen Charme, einen Charakter haben muss. Eine Stadt, in der Menschen gerne leben, eine Stadt, in der Menschen gerne hinreisen. Also im Grunde eine gewisse Energie ausströmt. Und in dieser Stadt, da stellen wir uns ein 25 Hours vor. Und dafür gibt es natürlich Städte in Asien, Singapur, Melbourne, Sydney, Tokio, aber natürlich auch in die andere Richtung. New York, Boston, in Europa gibt es noch einige Destinationen, Kapstadt im Süden.
Oh ja.
Mhm. Und auch Norden, jetzt mit Kopenhagen, unser erstes Projekt, aber Oslo und Stockholm stehen da auch auf der Liste. Und das ist der Antrieb. Und der Antrieb kommt im zweiten Schritt natürlich auch aus einer Wirtschaftlichkeit, weil wir davon überzeugt sind, in diesen Destinationen unser Nischenprodukt sehr gut betreiben zu können. Mhm. Aber davor kommt auch immer wieder die Lust und Laune. Wir müssen da ja hinfahren. Wir müssen
ja,
mit Lust,
klar,
und Laune, Energie in diesen Städten viel Zeit verbringen.
Ja.
Und das fällt uns natürlich dann dort, in den Städten, die ich erwähnt hatte, viel einfacher als jetzt in anderen Städten und Regionen, in denen man vielleicht wirtschaftlich erfolgreicher wäre, theoretisch, aber ja, es uns wirklich schwerfallen würde, unsere Ideen und Konzepte auch umzusetzen.
Das finde ich ganz toll, dass du das so sagst, dass ihr da wirklich auch Aspekte im Blick behaltet, die für euch persönlich von Bedeutung sind und nicht nur den wirtschaftlichen Aspekt. Klar, der ist auch wahnsinnig wichtig, aber dass der nicht immer gewinnt.
Ja, total. Das ist auch mit unserem Partner Strategischen Parker Accor so besprochen. Wir haben eine große Liste von tollen Destinationen kreiert und versuchen jetzt, die langsam zu füllen mit möglichen Hotels und Hotelprojekten. Und da freuen wir uns extrem drauf, dass wir das jetzt angehen können.
Das glaube ich. Ich habe eine allerletzte Frage an dich. Die ist auch so ein bisschen persönlich motiviert, aber auch wieder ein Blick in die Zukunft. Und zwar wird dieses ganze Thema Nachhaltigkeit ja jetzt extrem groß. Und wenn man dann da in die Hotellerie geht, ist es natürlich wahnsinnig schwer, das zu vereinbaren. Schafft ihr das mit eurem 25-Hours-Konzept?
Da gibt es zwei Welten. Es gibt einmal die Betreiberwelt, also operativ, das sind wir. Und dann gibt es natürlich die Immobilienwelt. Und das ist der Eigentümer, oder sind die Eigentümer. Und diese beiden Welten, die spielen da eine Rolle in Bezug auf die Nachhaltigkeit. In der Immobilienwelt, da gibt es Zertifikate, da gibt es Konzepte, Passivhäuser, Nullenergiehäuser. Mhm. Da haben wir so eins in Zürich zum Beispiel. Aber da bin ich auch ganz ehrlich, da gibt der Eigentümer die Marschrichtung vor, weil diese Immobilienwelt einfach eine super aufwendige und komplexe sind. Wir sind da ein relativ, ich würde sagen, einfacher Betreiber, mit dem man sehr, sehr gut Immobilien bauen, entwickeln kann. Unser Anspruch ist da nicht zu hoch. Mhm. Wir wollen ihn gerade erhöhen, so dass wir aber auch uns nicht überall aus dem Rennen kullern. Wir wollen ihn erhöhen, aber ich bin da auch ehrlich, da gibt der Eigentümer oder die Eigentümergemeinschaft viele Dinge vor im Rahmen dieser ganzen Entwicklung. Was unsere Operations angeht, da arbeiten wir ständig und permanent am Thema Nachhaltigkeit.
Okay.
Es steht aber auch nicht im Vordergrund. Ich bin da auch ganz ehrlich und selbstkritisch. Für uns steht erstmal im Vordergrund, dass der Gast bei uns eine tolle Zeit erleben kann. Mhm. Dass der Gast ein romantisches, tolles Abendessen haben kann. Und da gibt es 10 Gründe, weshalb man ein wenig nachhaltiger Energiesparleuchten eindreht, vielleicht das Essenskonzept verändert und auch baulich ganz viele Dinge tut, die aber nicht darauf einzahlen, dass man wirklich eine schöne und gute Zeit hat. Und da verweigern wir uns generell extrem und sagen, hey, das ist das Entscheidendste für uns, dass man auch einfach eine schöne Zeit erlebt. Auf der anderen Seite gibt es aber ganz viele Dinge in der Nachhaltigkeit, wenn es um Seifen geht, wenn es um Wegwerfen von Nahrungsmitteln angeht, wo wir ganz stark jetzt dran arbeiten, um über die Gruppe hinaus und all die individuellen Hotels und Konzepte eigentlich auch wieder einen roten Faden zu haben. Den hatten wir bisher nicht so sehr, aber den haben wir uns jetzt auf die Agenda geschrieben für nächstes Jahr und werden da ja einige Dinge jetzt auch initiieren und ändern, wenn wir sie nicht schon teilweise initiiert haben. Aber es ist halt, hat halt noch keine Gruppen oder Marken, Brand Power entwickelt, das ganze Thema.
Das finde ich aber ziemlich cool, dass du das so sagst. Man kann ja auch nicht erwarten, dass das sofort in 100%iger Sicherheit immer klappt. Man muss das Stückchen für Stückchen angehen. Und dabei darf ja auch euer eigentliches Konzept nicht drunter leiden. Und man muss einfach so ein bisschen so einen Mittelweg finden, wie man das alles hinkriegt. Und ich bin da ziemlich optimistisch, dass das für euch funktioniert. Das klingt nämlich alles nach ziemlich guten Zukunftsaussichten.
Ja, ich glaube auch, dass wir das hinkriegen werden in dem Rahmen, der dann irgendwie den Gästen und unserer Umgebung, der Umwelt auch irgendwie zugute
Ja, das wäre natürlich super. Also, wenn man das alles vereinen könnte, das wäre ja wirklich perfekt.
Ja, ein hehres Ziel, ich weiß, ja.
Ja, du, große Visionen zu haben, kann manchmal auch ganz gut sein.
Ja, stimmt.
Ach ja, sehr spannend. Also, ich bin echt begeistert und total guter Stimmung, was du hier alles mit uns geteilt hast. Das klingt wahnsinnig spannend. Ich danke dir für all die Einblicke, die du gegeben hast.
Ja, sehr gerne. Also, immer wieder ein Vergnügen und das ist auch ein Teil unserer Geschichte, dass wir irgendwie wenig Dinge verheimlichen.
Ja.
Wir sind gerne relativ offen und geben Einblick in das, was wir tun und haben kein Herrschaftsdenken. Die Branche und die Welt, die dreht sich so schnell. Man kann ja im Grunde sich alles abgucken und kopieren. Das tun wir auch ganz stark, dass wir ja immer gerne teilen, was uns so bewegt und was bei uns gerade vorgeht.
Ja, ich glaube, das macht einen großen Punkt der Authentizität aus.
Verdammte Wort, ja. Genau.
Boah, ich sag's dir, ich habe es schon so oft in Podcasts benutzen müssen und jedes Mal bin ich gescheitert.
Glaube ich, ja.
Ja, gut. Dann verabschiede ich mich für heute von dir und bedanke mich nochmal recht herzlich.
Ja, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Immer gerne. Wieder.
Gut. Tschüss.
Dann ade. Ciao. Gruß aus Hamburg. Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da und teilt den Podcast. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Mehr Infos zum Podcast und über uns findet ihr auf gründerschiff.de oder über Facebook. Bis zum nächsten Mal.